Lost Places. Lost Places, verlassene Plätze, aufgegebene Plätze. Ich weiß nicht, ob du die Sendung Lost Places kennst. Im Fernsehen läuft die ab und zu abends Sendung, die Sendung berichtet über Bauwerke, über Orte, die einst wichtig waren. Militärische Gebäude und Anlagen. Gefängnisse, Todestrakte. Forschungsstätten, Kraftwerke, Industrieanlagen, Straßen und Brücken, Orte mit hoher Bedeutung, teils geschichtlich relevant, Orte, in die sich Menschen investierten, Zeit verbrachten, freiwillig oder unfreiwillig, Orte, die heute lost sind, verlassen, aufgegeben, nur noch Zeichen der Vergangenheit, teils geschichtsträchtig, aber geblieben ist nur noch morbider Charme und Erinnerung. Demgegenüber stehen Favorite Places, Lieblingsplätze. Wo fühlst du dich wohl? Wo ist ein Platz, wo du sagst, das ist mein Lieblingsplatz? Oder was sind deine Lieblingsplätze? Wie muss es dort sein? Auf dem Sofa? Vor dem Fernseher? Bei einem Fußballspiel? Beim Esstisch? Einem Glas Wein? Bei einem Gesellschaftsspiel oder Spielen mit anderen? Beim Spazierengehen? Ich wandere gerne. Vielleicht auch bei einem Konzert? Bist du da alleine? Oder bist du da in Gemeinschaft? Ist es dort laut oder leise? Und wen hast du mit dabei? Heute soll es auch um solche Favorite Places, solche Lieblingsplätze gehen. Besondere Orte, Lieblingsplätze Gottes. Orte Gottes, an denen Gott Menschen begegnet und uns Menschen begegnet ist. Wir wollen in der Bibel Orte betrachten, an denen Gott mit Menschen Kontakt hat. Und ich muss mich entschuldigen, das ist heute keine reine Textpredigt. Wir haben ein Riesenthema, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Wir werden es nachher noch sehen. Wir haben ganz viel Bezug zu vielen Stellen. Wir werden es nicht schaffen, alle Stellen zu betrachten. Auch nicht alle Stellen ausführlich zu betrachten. Viele der Textstellen werde ich nennen. Manches ist auf Folien hier dargestellt. Und ihr könnt es während der Predigt oder zu Hause mitlesen, nachlesen und euch weitere Gedanken dazu machen. Die Folien werden wohl auch anschließend im Netz zum Runterladen sein. Und ich möchte beginnen mit unserem ersten Ort. Gott hat die Welt geschaffen. Wir lesen es in der Bibel ganz am Anfang. 7 Tage. Und dann ruhte Gott nicht. Nein. Gott pflanzte einen Garten. Das muss wohl dann der 8. Tag gewesen sein. In 1. Mose 2, Vers 8. Und wir lesen davon insgesamt in 1. Mose 2, Vers 8. Und von dem Garten steht in 1. Mose 2, Vers 3, Kapitel 2 und 3. Der Garten, das ist der erste Ort, den wir heute betrachten wollen. Für viele bekannt als der Garten Eden oder auch das Paradies. Was sind die Eigenschaften dieses Ortes? Wie kam es zu diesem Ort? Was macht diesen Ort aus? Als erstes, Gott pflanzt den Garten. Gott wird aktiv. Gott macht weiter mit seiner Schöpfung. 1. Mose 2, Vers 8. Gott lässt Bäume wachsen. 1. Mose 2, Vers 9. Gott tut. Ein wunderbarer Ort mit vielen Bäumen. Schönen Bäumen. Verlockende Bäume. Mit essbaren, leckeren Früchten. Ein Fluss, Wasser durchzieht diesen Garten. Da muss wohl etwas größer gewesen sein. Er teilt sich in 4 Flüsse. Es gibt Gold, Edelsteine und kostbares Harz. Es gibt viele Tiere dort, 1. Mose 2, Vers 18. Ein von Gott geschaffener, perfekter Ort. Und Gott integriert den Menschen in diesen Garten. Gott setzt den Menschen in den Garten, heißt es in der Bibel. Und Gott gibt dem Menschen dort eine Aufgabe. Der Mensch soll etwas tun. Nämlich als erstes den Garten bebauen und bewahren. 1. Mose 2, Vers 15. Der Mensch muss aktiv in diesem Garten sein. Offensichtlich ist da irgendwas so gewachsen, dass es nötig war, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und die zweite Aufgabe ist, der Mensch soll den Tieren Namen geben. 1. Mose 2, Vers 19. Das teilt Gott dem Menschen mit und Gott bringt die Tiere zu Menschen, heißt es in der Bibel. Ich habe euch hier die Details mitgebracht, da könnt ihr noch ein bisschen mitlesen und seht die Verse auch im Einzelnen, wenn ich die Bibelstellen nicht nennen sollte. Es gibt eine Regel, eine einzige Regel, Aufgaben und eine Regel. Bitte nicht von diesem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis, essen. 1. Mose 2, Vers 17. Von allen anderen Bäumen darf der Mensch essen. Er darf den Garten genießen. Er darf an diesem wunderbaren Ort leben und arbeiten. Und er hat an diesem Ort Kontakt mit Gott. Aber wir wissen auch, wie es weitergeht. Der Mensch hält sich nicht an die Regel Gottes. An diese eine Regel hält er sich nicht. Der Mensch isst auch von diesen Früchten dieses einen Baumes. Ihr kennt das, Schlange, Frucht, Frau, Mann. Die Menschen verstoßen gegen diese eine Regel. Sie sündigen. Und Gott geht durch den Garten. Gott sucht Adam. Er ruft ihn ganz selbstverständlich. Gott redet mit dem Menschen in seinem Garten. Auch nach dem Fehler. Nach dem Sündenfall. Aber der Mensch muss die Folgen seines Fehlers tragen. Eine Strafe war, der Mensch muss sofort den Garten verlassen. Der Mensch bekommt einen neuen Auftrag. Er muss jetzt die Erde bebauen. Es gibt keine Rückkehr mehr an diesen schönen Ort. Keinen Kontakt mehr zu Gott im Garten. Keinen Kontakt mehr zu diesem wunderbaren Garten. Das ist unser erster Ort, den wir heute betrachten wollen. Den Ort gibt es heute nicht mehr. Aber das war der erste von Gott geschaffene, perfekte Ort. Und die Bibel berichtet uns, wie es weitergeht. Die Menschen bevölkern die Erde. Und Gott kommuniziert mit den Menschen. Gott sucht gezielt Menschen aus. Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Josef und so weiter. Auf diese persönlichen Kontakte möchte ich etwas später nochmal eingehen und möchte jetzt einen kleinen Sprung machen zum nächsten Ort. Gott hatte sein Volk ausgewählt, ist nach Ägypten geführt und das Volk zieht aus dem Land Ägypten aus. Mose bekommt am Berg Sinai, besser gesagt auf dem Berg Sinai, von Gott die 10 Gebote. Gott begegnet Mose und gibt ihm die 10 Gebote. Und gleich darauf bekommt Mose noch viele weitere Gebote. Am Ende, wenn sie fertig sind, sind es 513. Aber was dann zwischendurch folgt ist, Mose bekommt den Auftrag, dass das Volk Gott ein Heiligtum bauen soll. Damit Gott direkt bei seinem Volk wohnen kann. In 2. Mose 25, Vers 8 steht das. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Auch hier wieder die Textstelle, 2. Mose Kapitel 25 bis 31. Und die Sachen, die ganz wichtig sind in der Bibel, sind zweimal genannt, kommt dann in 35 bis 40 nochmal. Gott gibt genaueste Anweisungen, wie das Zelt der Begegnung auszusehen hat. Das Zelt der Begegnung. Ein transportables, zeltbasiertes Gebäude. Eher ein Gebiet. Fest eingezäunt, mit blickdichtem, sanddichtem Zaun. In dem Gott geweihte Dinge waren. Auch die eigentliche Stiftshütte war darin. Ein größeres Zelt mit 2 Räumen. Und in diesem Zeltheiligtum wurde unter anderem die Bundeslade aufbewahrt. Die Stiftshütte, der Ort, an dem Gott unter seinem Volk wohnte, seinem Volk, seinem auserwählten Volk begegnen wollte. Der Ort, an dem das Volk zusammenkam, an dem Gottes Wille für sein Volk bekannt gegeben wurde. Auch Ort für Opfer, denn Tieropfer waren nach dem Sündenfall nötig, damit die Menschen vor Gott gerecht werden, war Blutvergießen notwendig, ein Tieropfer. Und damit erst konnte der Kontakt zwischen Mensch und Gott wieder möglich werden. Der Mensch musste reingemaschen werden. Außerdem auch ein Ort für Rechtsprechung zwischen den Menschen, zwischen verschiedenen Menschen. Ihr könnt euch das vorstellen, ein riesiges Volk in der Wüste. Da gab es auch Konflikte, die geklärt werden mussten. Und ein Ort für direkten Kontakt zu Gott durch Mose und später den Hohen Priester. Gott gibt Mose genaueste Anweisungen, wie die vielen Details der Stifthütte sind, wie alles hergestellt und aufgebaut werden soll. Größe, Verzierung aus Gold und Edelsteinen. Und Gott befähigt die Menschen, das alles zu tun, so wie Gott es sich vorstellt. In 2. Mose 31, Vers 1 bis 6 steht das. Gott gibt Gaben. Gott begabt die Menschen zu dem Dienst, das herzustellen. Und die Arbeiter, das Volk aus dem Volk, stellen alles so her, wie Gott es wollte. Ich habe euch hier die Details dargestellt, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie dieses Zelt der Begegnung aussah, was die Details sind. Die Stiftshütte wird dann eingeweiht in 2. Mose 40, Vers 1 bis 38 und Gott bekennt sich sichtbar zu seinem Heiligtum. Gott zieht ein in sein Heiligtum. Gottes Anwesenheit an diesem Ort war durch die Wolkensäule für alle sichtbar, unter anderem durch die Wolkensäule. Und während der ganzen Wüstenwanderung ist diese Wolkensäule präsent. Das Volk zieht mit dieser Wolkensäule. Und später dann ist die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, im verheißenen Land angekommen, nach den vielen Jahren Wüstenwanderung. Und die Stiftshütte und Bundeslade waren dann in Israel weiterhin. Sie waren an verschiedenen Orten im Land. Die Bibel berichtet uns davon in einigen Stichpunkten. Die Stiftshütte gibt es heute nicht mehr. Aber sie wurde in den 80er Jahren durch das Bibelcenter Breckerfeld nachgebaut, im Maßstab 1:1. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht erinnern. Das Zelt zog durch Deutschland, es war zu besuchen. Und es ist heute im Timna-Park in Israel, ganz im Süden von Israel, wer mal Lust hat, guckt sich die Karte von Israel an, ganz im Süden von Israel, am Roten Meer, ist das der Park, der Timna-Park. Und dort ist die Stiftshütte heute ausgestellt, man kann sie besuchen. Die Geschichte Israel ging weiter. Das Volk war in seinem Land. Es kam die Zeit der Richter und irgendwann später kam die Zeit der Könige. Saul als erster König und David als zweiter. Und David holt die Bundeslade in die Hauptstadt, holt die Bundeslade nach Jerusalem. David wollte Gott einen festen Ort bauen, damit nicht er, der König, in der Hauptstadt in einem Palast aus Stein wohnt und Gott weiterhin in einem Zelt wohnen muss. Aber Gott lehnt das ab. Gott lehnt ab, dass David das tut, 2. Samuel 7. Sondern David durfte das Ganze nur vorbereiten, den Platz kaufen, den Platz in Jerusalem bestimmen. Den Tempelbau selber führt Davids Sohn, König Salomo, durch. Die Details stehen in 1. Könige 6, Vers 7 und 2. Chronik 3 bis 5. Salomo gibt den Bau eines prächtigen Tempels in Auftrag. Er, Salomo, überwacht den Bau ganz genau. Salomo bestimmt die Details. Hallen, Treppen, mehrere Stockwerke, Gänge, Räume, Vertäfelungen und Schnitzwerk. Am Eingang reich verzierte, prächtige, riesige Säulen. Und insgesamt wird ganz viel Gold verbaut. Viele Details der Stiftshütte des vorhergehenden Heiligtums werden übernommen, werden integriert. Und Salomo bestimmt auch, wer den Bau ausführt. Das ist der erste Tempel. Der Tempel unter dem König Salomo, der salomonische Tempel. Auch hier wieder die Details. 7 Jahre dauert der Bau dieses Bauwerks. Und im Blick auf die Ausführung und Pracht eines der bemerkenswertesten Bauwerke der damaligen Zeit, wahrscheinlich auch aller Zeiten. Und es gibt eine riesige Einweihungsfeier nach diesen 7 Jahren Bauzeit. 7 Tage lang wird gefeiert. Hier steht in 1. Könige 8. Und Gott nimmt auch dieses Haus an. Er zieht ein. Seine Herrlichkeit erfüllt das Haus, steht in 2. Chronik 5, Vers 14 und 2. Chronik 7, Vers 1 und 2. Am Tempel wurde geopfert, um vor Gott gerecht zu werden. Das Volk kam zusammen. Es wurde gelehrt. Es war der sichtbare Ort Gottes, ähnlich wie in der Stiftshütte, Kontakt zu Gott. Die Fertigstellung dieses Tempels war etwa im Jahr 1005 vor Christus. Aber schon einige Jahre später, kurz nach dem Tod von Salomo, also rund 35 Jahre nach der Einweihung, verliert der Tempel an Bedeutung. Das Volk Israel zerfällt in zwei Teile, in Nord- und Südreich. Die Israeliten wenden sich anderen Göttern zu. Der Tempel wird von den Ägyptern geplündert. 1. Könige 14, 25 und 26. Dann Ahas, einer der bösen Könige von Juda, nimmt Altäre und Becken fort. 2. Könige 16 und 2. Könige 28. Und dann erfolgt die endgültige Plünderung und Zerstörung durch Nebukadnezar, durch die Babylonier, etwa 586 vor Christus. Es beginnt die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Fast das komplette Volk, Mittel- und Oberschicht, werden weggeführt nach Babylon. 70 Jahre Gefangenschaft. Und dann erfolgt die Rückkehr nach diesen 70 Jahren unter den Persern, unter den persischen Königen Kyros und Darius. Es beginnt der Tempelwiederaufbau unter den Propheten Haggai und Sacharja. Die Propheten Haggai und Sacharja waren die beiden. Und ich kann euch empfehlen, das kurze Buch Haggai mal zu lesen. Das ist sehr interessant. Drei Kapitel, in denen der Tempelaufbau, zum Tempelaufbau aufgefordert wird. Und erzählt wird, wo Gott sagt, wenn ihr das tut, gebe ich Segen dazu. Und unter dem jüdischen Statthalter Zerubabel, einer der Juden, der zurückgeführt war, er ist damals sozusagen der Oberbürgermeister. Wir lesen das in den Büchern Haggai, Esra und Nehemia. Esra und Nehemia kamen etwas später dazu. Sehr wahrscheinlich war der Tempel damals schon gebaut, dieser zweite. Dieser zweite Tempel war bei weitem nicht so prachtvoll wie der Tempel von Salomo. Die Einweihung war etwa 515 vor Christus und man nennt ihn den Tempel Zerubabels. Dann, etwa 21 bis 19 vor Christus, wird dieser Tempel komplett umgebaut. Es erfolgt die Erneuerung, Erweiterung und Neugestaltung durch Herodes den Großen. Herodes der Große wollte sich bei den Juden beliebt machen. Er wollte in die Reihe der Könige eingeordnet sein. Er war ein Judenfreund. Das ist der dritte Tempel, der herodianische Tempel. Er ändert den Tempel massiv ab und vergrößert ihn weiter. Und Jesus akzeptiert diesen dritten Tempel als Haus meines Vaters. Jesus besucht den Tempel mehrmals. Er ist dort schon als Kind und später reinigt er diesen Ort. Er schmeißt die Händler raus. Er lehrt an diesem Ort. Er diskutiert. Bis ins Jahr 66 nach Christus erfolgen weitere Umbauten an diesem dritten Tempel. Und nachdem sich die Juden abgewandt hatten von den Römern, versucht hatten, unabhängig zu werden, erfolgt 70 nach Christus die Einnahme Jerusalems durch die Römer. Der Tempel wird geplündert. Er wird niedergebrannt und vollständig zerstört. Heute ist vom Tempel nur noch eine Mauer sichtbar, eine Befestigungsmauer des Tempelbergs, die Westmauer, auch als Klagemauer bekannt. Für die gläubigen Juden ein heiliger Ort, ihr letzter Tempelort. Wie schon erwähnt, spricht Gott auch direkt zu den Menschen. Von Anfang an, wir hatten es vorhin davon, Adam und Eva, Noah, Abraham, Jakob, Mose, Richter und Priester, Prophetinnen und Propheten, wie zum Beispiel auch Elia. Und er spricht auch zu uns Menschen heute, persönlich. Zum Beispiel beim Beten, beim Singen, beim Lesen in der Bibel und dem Erkennen von seinen Willen. Wir haben Gottes Wort hier. Wir brauchen da nur reingucken und nicht warten, bis er zu uns spricht. Durch Menschen und Erlebnisse. Vielleicht kennt ihr die Geschichte der Real-Life-Guys und von Philipp Mickenbecher aus Büchern und aus dem Kinofilm, den es vor kurzem gab. Gott spricht durch verschiedene Wege, auch durch Polarlichter. Diese Begegnungen passieren an Orten, aber der Ort ist dabei meistens nur für den Moment wichtig und nur für die beteiligte Person oder die beteiligten Personen. Das Zelt bei Abraham, der Dornbusch bei Mose, der Berg bei Sinai bei Mose und dem Volk, die Höhle bei Elia, die Krippe in Bethlehem bei der Geburt von Jesus, vielleicht in einem Stall. Der Ort ist heute nicht mehr entscheidend. Selbst wenn wir den Platz genau wüssten, den Platz genau besuchen könnten. Ach, wenn wir wüssten, wo der Garten, das Paradies war. Wenn wir heute Teile der Stiftshütte oder der Bundeslade oder auch Teile des ersten Tempels finden könnten oder finden würden, würde uns der Ort oder der Gegenstand nicht zum Kontakt mit Gott führen. Versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Es ist wichtig, das zu lesen, denn vieles ist interessant und führt uns zu Gott und wir können daraus viel lernen. Aber diese Dinge sind keine Wunderlampen, die man besuchen, ausgraben und an denen man reiben kann. Und dann ist man im Kontakt mit Gott. Diese Dinge können uns heute nur erinnern. Diese Orte waren für die jeweilige Situation und die Person in der Situation wichtig. Für uns heute ist es nicht wichtig, wo genau das geschah und wie der Ort aussah, sondern für uns ist es wichtig, was damals geschah. Das Resümee, was geschah damals und was bedeutet das für mich? Daraus dürfen wir für unser Leben lernen. Und das kann uns ganz zu Gott, zum direkten Kontakt mit Gott führen. Denn dieser Kontakt ist auch heute noch sehr wichtig. Vor rund 2000 Jahren schickt Gott seinen Sohn auf diese Welt. Gott nimmt wieder Kontakt auf. Gott wurde Mensch. Jesus kommt in die Welt. Geboren in Bethlehem, in einer Krippe, in Armut, wo auch immer diese Krippe ganz genau war. Seine Familie musste fliehen, wuchs heran, lernte. Und Jesus begann dann mit etwas über 30 Jahren öffentlich aufzutreten. Er lehrte, half und diente, tat Wunder und heilte. Dabei ist es für uns heute nicht mehr wichtig und nicht mehr entscheidend, wo genau Blinde und Lahme geheilt wurden und wo genau der Sturm gestillt wurde, sondern dass das geschah, dass das aus Liebe geschah, aus Liebe von Gott zu Menschen. Aus Liebe starb Jesus am Ende für unsere Fehler, unsere Sünden, für die Sünden, die wir schon getan haben und auch für die wir noch tun werden. Jesus musste sterben, damit wir vor Gott gerecht werden, damit direkter Kontakt zwischen Gott und Mensch notwendig möglich ist. Der Tod eines Unschuldigen war notwendig, damit das dauernde Opfer beendet werden konnte, damit die Schuld ein für alle Mal getilgt ist. Das geschah dann am Kreuz auf dem Berg Golgatha bei der Stadt Jerusalem. Und man nahm den Leichnam ab und legte ihn in ein Grab, dort ganz in der Nähe. Und nach 3 Tagen dann ist Jesus auferstanden. Er hat den Tod überwunden, um Leben zu geben. Ewiges Leben. Um ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Und das ist genau dann das, was in der Bibel in den folgenden Versen steht. Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Das muss ich persönlich für mich im Glauben annehmen. Denn Gott schenkt das durch Jesus bedingungslos. Ich muss dafür nichts tun und ich kann dafür nichts tun. Durch den Tod von Jesus am Kreuz erhalte ich die Vergebung meiner Sünden und durch die Auferstehung das ewige Leben. Das ist die zentrale Information des Christentums. Jesus ist gestorben und auferstanden. Das eint die Christen, nur das. Und alles andere alle Themen, die wir noch diskutieren müssen, die wir klären und entscheiden müssen, die müssen dahinter zurücktreten. Wir kennen den Ort, an dem das geschehen ist, an dem Jesus gestorben und auferstanden ist. Aber entscheidend ist nicht der Ort. Entscheidend ist, glaubst du das und nimmst du das persönlich an? Denn dann gilt das, was in Johannes 11, Vers 25 steht. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wenn du das tust, dann hat das Folgen. Und wir kommen zu unserem letzten Ort, den wir heute betrachten möchten. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, ist er nach 40 Tagen in den Himmel aufgefahren. Wir haben davon gehört, wir haben es vor 3 Tagen gefeiert. Und die Jünger, die Apostel, sind in die Welt gegangen. Sie haben von Jesus und seiner rettenden Botschaft weitergesagt. Sie haben missioniert, obwohl das Wort noch gar nicht erfunden war. Und der junge Johannes wurde gefangen genommen von den Römern und auf der Insel Patmos verbannt. Er durfte die Insel nicht mehr verlassen. Für ihn sicherlich eine Einschränkung, ein unschöner Platz. Aber Johannes schreibt von dort Briefe und er hat eine Vision, er sieht Bilder. Jesus begegnet ihm und er redet mit ihm ganz persönlich. Und Johannes schreibt vieles davon auf, weil er den Auftrag dazu bekommt. Und er schickt das Aufgeschriebene an 7 Gemeinden in der Verfolgung. Ein Brief. 7 Gemeinden in der Verfolgung der damaligen Zeit unter dem Kaiser Nero. Johannes will diesen 7 Gemeinden Mut machen. Das ist ein Mutmachbrief. Und beim Lesen der Bibel dürfen wir betrachten, warum hat das jemand geschrieben? In welcher Situation hat das wer geschrieben? Und an wen schreibt er das? In welcher Situation? Sonst laufen wir Gefahr, wie in der Schule aus dem Mathebuch Deutsch zu machen. Dieses Buch von Johannes, das ist uns überliefert als Buch Offenbarung, dieser Brief, ganz am Ende der Bibel. Johannes schreibt auf, was er in dieser Vision, in dieser Schau gesehen hat. Etwas aus der Zukunft. Und ich möchte davon etwas lesen, nämlich die Offenbarung 21, Vers 1 bis 6. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. In Offenbarung 21 und 22 ist ein neuer Himmel und eine neue Erde beschrieben. Die Zukunft. Es ist die Rede vom neuen Jerusalem. Eine Stadt, in der die Erretteten sind. Völker von Erretteten. Ein Ort für Menschen, die an Gott glauben und das für ihn Gesagte persönlich für sich in Anspruch genommen haben. Für die Menschen, die schon gestorben sind und auch noch alle, die in Zukunft leben. Und natürlich auch alle, die wir hier sind auf dieser Welt. Was macht diesen Ort aus? Nun zuallererst, Gott wird bei den Menschen sein. Es wird eine deutliche Veränderung geben. Altes wird neu. Offenbarung 21, Vers 3. Es wird kein Leid, kein Geschrei, kein Tod, kein Schmerz, keine Träne mehr geben. Offenbarung 21, Vers 4. Und weitere Details wurden auch vom Propheten Jesaja vorhergesagt. in Jesaja 11, insbesondere die Verse 6 bis 9 und Jesaja 65. Zusammengefasst können wir sehen, es wird Frieden geben. Frieden zwischen Gott und seinen Geschöpfen und zwischen den Geschöpfen untereinander. Wir finden einige Übereinstimmungen zum Paradies. Die ersten Kapitel der Bibel und die letzten Kapitel der Bibel haben Parallelen. Die Stadt ist aus Gold, Offenbarung 21, Vers 18. Es gibt ganz viele Edelsteine, Offenbarung 21, Vers 19 und 20. Zentral ist Wasser. Zentral ist ein Fluss, Offenbarung 22, Vers 1. Und an diesem Fluss wachsen Bäume, die Leben spenden. Wenn man das liest, bekommt man einen kleinen Eindruck in eine wunderbare Zukunft. Eine Zukunft in der Ewigkeit nach dieser Erde. Das ist nach dem Paradies der zweite Ort, den Gott selber gestaltet. Ein weiterer, wirklich perfekter Ort. Frieden, Perfektion, Gemeinschaft mit Gott. Das ist Hoffnung. Hoffnung auf eine Zukunft über den Tod hinaus. Ewige Hoffnung. Wir Christen dürfen diese Hoffnung haben. Wir sollten uns dieser Hoffnung aber auch bewusst sein und sie weitergeben. In einer Welt, in der es so viele Probleme und Hoffnungslosigkeit gibt. Wir lesen davon, wir hören davon in den Nachrichten und jeder von uns hat selber Probleme. Und ich kann euch sicher sagen, die Probleme sind damit nicht weg. Ich möchte das gar nicht kleinreden, die Probleme sind da und bleiben. Aber ein positiver Ausblick auf die Zukunft bei Gott soll uns Hoffnung geben und Mut machen. Hoffnung mit dem Blick auf ein Ziel, auf den Himmel, auf das neue Jerusalem, bei Gott in Ewigkeit. Kannst du bei diesem Ausblick Heimweh verspüren? Ich möchte zusammenfassen, wir haben einige Orte Gottes betrachtet, Orte Gottes zum Kontakt mit Menschen. Als erstes ist das Paradies, diesen wunderbaren Garten, den Gott gemacht hat. Als zweites das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, das transportierbare Heiligtum mit der Bundeslade. Als drittes den Tempel in all seiner Größe, Pracht, mehrfach aufgebaut und auch wieder zerstört. Außerdem weitere Orte zum persönlichen Kontakt zwischen Gott und Mensch. Orte, an denen nicht das Wo entscheidend ist, sondern was ist passiert und was bedeutet das heute für mich. Als fünftes Jesus Wirken auf der Erde, seine Liebe, sein Kommen an diesen Ort auf die Erde und seine Liebe bis zum Tod am Kreuz. Zum Tod, um uns vor Gott schuldlos zu machen. Seine Auferstehung, um uns ewiges Leben zu geben. Das als zentrales Thema für jeden Menschen. Und als letztes, als sechstes, das neue Jerusalem. Die Zukunft. Der Himmel. Ein Ausblick auf eine wunderbare, perfekte Zukunft in Frieden und ewiger, lebendiger Gemeinschaft mit Gott. Ein Ausblick für alle Menschen, die persönlich an den Tod von Jesus und seine Auferstehung glauben. Denn dann dürfen wir mit Hoffnung in die Zukunft, in die Ewigkeit bei Gott schauen. Und es gilt für uns, diese Hoffnung in unserer Umgebung, dort wo wir täglich sind, wirklich weiterzugeben. Ich wünsche uns, dass jeder von uns diese Hoffnung und dieses Heimweh auf diesen Favorite Place, auf diesen Lieblingsplatz Gottes hat und das auch weitergeben kann.